Let's go, Thibaut!
You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Yo, Digga.
Was für ein wundervoller Tag. Also im Programm für heute der Jahrhundertpianist.
Der Jahrhundertpianist.
Igor Levitz. Er ist Fan von Hannover 96, er hat ein Faible für Zahnseite und
er
kann mit den Ohren wackeln. Gut, dass wir in einer halben Stunde die Gelegenheit haben, ihn auch zum Klavierspielen zu befragen.
Yep, aber vorher gesellen wir uns zur kulturindustriekritischen Lisa Meyer, die uns bei der Fashion Week in der ersten Reihe direkt am Laufsteg zwei Plätze freigehalten hat.
Nett von ihr. Auf geht's, Thibaut, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Digga, was ist die Geschichte des Abends?
Trauen Sie keiner Statistik? Na gut, Sie wissen schon, Zahlen, Diagramme und Prozentangaben sind so toll, so objektiv, so wahr und so praktisch. Meinungen in Fakten verwandeln, das können Statistiken. Aber so soll es natürlich nicht sein und deshalb überprüfen bei wissenschaftlichen Zeitschriften andere Wissenschaftler die Ergebnisse, bevor sie veröffentlicht werden. Stimmt die Methode? Sind die Ergebnisse plausibel? Wie gut eine Studie ist, das kann man an P ablesen. P ist eine Zahl, ein Indikator und P sagt den Wissenschaftlern, ist das, was sie da rausgefunden haben, Zufall oder ein echter Fund? Je kleiner P ist, desto verlässlicher die Ergebnisse und viele sagen, wenn P kleiner als 0,05 ist, dann sind die Ergebnisse wahr.
Dickes P oben an der Home an der Spree.
Um in einer renommierten Zeitschrift zu publizieren, muss man also an P rumrechnen, P klein rechnen. Und das ist ganz einfach. Das hat die Journalistin Christy Oschwonden jetzt im Online-Magazin 538 rausgefunden und vorgeführt. In ihrem Artikel ist ein Mini-Statistikprogramm mit ein paar Häkchen, die man setzen kann. Ein Diagramm wird in der Mitte angezeigt und der aktuelle P-Wert rechts. Die Aufgabe für uns Leser: zeigen, dass es der amerikanischen Wirtschaft besser ging, als die Republikaner im Amt waren. Oder als die Demokraten im Amt waren. Das kann man sich raussuchen. Die Daten, mit denen das Programm rechnet, sind alle echt. Und sobald man eine Kombination von Häkchen ausgewählt hat, die passt, dann springt P auf einen grünen, auf einen ganz kleinen Wert. Und dann könnte man ein Paper darüber schreiben, welchen statistisch signifikanten Zusammenhang man zum Beispiel zwischen Demokraten und Wirtschaftsniedergang gefunden hat. Ich hatte kaum verstanden, was ich da eigentlich tue, habe zwei, dreimal instinktiv rumgeklickt.
Verständlich.
Und schon war P grün. Also bin ich ein guter Wissenschaftler. Ich habe eine valide Studie durchgeführt. Dieses Statistikprogramm, das ist spannender Journalismus und ein anschaulicher Beweis, nicht dafür, dass Statistiken manipulierbar sind, weil das wussten wir ja schon, sondern dafür, wie leicht sie trotz Manipulation als seriös zu verkaufen sind. Kein Beweis, dass Statistiken immer lügen, nur ein Plädoyer dafür, dass eine gute Statistik eins sein muss, nämlich kompliziert und voller Nuancen, so wie die Welt, die sie beschreibt, ja auch. Wie hoch wohl die Wahrscheinlichkeit ist, Yannick, dass Sie mir eine wahre Geschichte mitgebracht haben heute Abend?
Ich habe da ein ganz, ganz hohes P.
Hohes P ist schlecht.
Dann muss ich die Geschichte nachher nochmal nachhören. Die Geschichte, die ich heute Ihnen erzähle, habe ich übernommen, muss ich zugeben. Aber sie ist so unglaublich, dass ich sie gerne einfach nochmal erzählen möchte. Kennen Sie
Lesen Sie mir das Internet vor.
Genau. Kennen Sie Dagny Taggart?
Nein.
Dachte ich mir. Taggart schreibt Sprachenlernbücher, zum Beispiel Learn German in 7 Days oder Das Russian Sein oder Hindi. Sie spricht 15 Sprachen, sie reist, die Sprachen fliegen ihr dabei so zu. Problem ist, Taggart ist fake. Ihre Bücher sind furchtbar. Voller Fehler, weil sie von Menschen oder von einem Menschen geschrieben wurde, die Dagny Taggart erfunden haben, als Pseudonym. Trotzdem, das ist jetzt das große Aha, hat sie im Durchschnitt so etwa 4,5 bis 5 Sterne auf Amazon, also Bewertung. Ihre Bücher gehen weg wie, erlauben Sie mir diese abgedroschene Metapher, warme Semmeln. Wie funktioniert das? Durch bezahlte Bewertungen. Das Team von Dagny Taggart, heißt die so? Dagny Taggart, googelt sich halbgares Wissen zu bestimmten Themen zusammen, Essen, Reisen, Diäten, schreibt sie dann in eigenen Worten auf Es ist sehr schlecht, aber organisiert und mit professionellem Cover gemacht. Bam, kann man abkassieren. Es ist an sich ein Problem, weil viele Leute auf Amazon eben nach Bewertungen kaufen. Schwarmintelligenz, die gar nicht so intelligent ist. Das wäre auf jeden Fall auch ein Ansatz, wie man Dagny Taggart irgendwann besiegen kann, wenn man denn so möchte. Eine andere Lösung wäre sozusagen Amazon nicht mehr die Bewertungen auf 4,5 heben lassen, wenn es zu viele Bewertungen gibt bei vergleichbar wenigen Käufen. Weil signifikant ist auch, dass es sehr viele Bewertungen eben gibt, verglichen zu den Käufen. Die Geschichte ist ultra spannend, wurde auf Reddit erzählt. Und der neueste Scheiß ist jetzt auch, dass sich die Anwälte von Dagny Taggart angeschickt haben, diese Userin oder diesem User, das ist nicht so ganz klar, eben ja zu drohen, weil jetzt eben sozusagen hier gemeine Hetze verbreitet wird. Das heißt, möglicherweise haben wir auch bald die Anwälte an der Sendung. Burn me on, take me on the other side. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Wir nennen es das Zapping.
Ganz genau. Das ist unsere verquere Vertonung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor Bytes gesagt wurde. Das Zapping, also des September-Programms, wo die Zeichen standen auf dicke Eier. So sei es. What's in the box?
Ich habe gerade gehört, ich habe 7 Sekunden Zeit, um Hallo zu sagen.
Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Ich bin's.
Also ich bin im Januar 1977 in den Westen transportiert oder geflüchtet worden.
Na, alles schon ausgepackt oder eingeräumt?
Mit dem Budapester Prozess wurden Fluchthelfer zu Schleppern abgewertet. Haben Sie das Gefühl, dass sich an der Tätigkeit dieser Menschen etwas verändert hat?
Ich hoffe nicht, dass Sie deswegen gerade rufen. Deine Kollegin.
In jedem Fall. Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, ein Boot, was für 10 Personen zugelassen ist, da werden dann 60 Personen draufgetan und übers Meer geschickt. Das ist nicht mehr professionell. Das ist einfach kriminell.
Nö, überhaupt nicht.
Und das ist nicht mehr seriös. Das ist eben so.
Danke, Frank.
Aber ich meine, wenn Sie jetzt schon mal davon anfangen.
Das weiß ich jetzt erst. Aber damals nicht. Und ich bin trotzdem all dem froh gewesen, dass es diese Fluchthelferorganisation und den Fluchthelfer gab.
Nennen Sie doch mal ein paar.
1,65 Millionen Euro Strafe für eine Ordnungswidrigkeit.
Ja. Stehen Sie bitte auf, Sir. Legen Sie Ihre Hände auf den Rücken.
Das ist ein ordentlicher Strafzettel, den hat Michael Stoschek aufgebrummt bekommen.
Was hat das zu bedeuten?
Er hatte das Originalkennzeichen seines Porsches gegen ein geklebtes Kennzeichen ausgetauscht.
Du bist ein völlig verblödeter Hinterwäldler. Wie bist du nur darauf gekommen, dass du sowas durchziehen kannst?
Aus ästhetischen Gründen, hat er gesagt.
Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird das Gericht Ihnen einen stellen.
Und hier ist ja der originelle Fall, dass das ja das völlig zutreffende Kennzeichen ist, nur eben in einer technisch etwas anderen Form.
Oh Gott, Einstein spricht zu uns. Ich bin so beeindruckt.
Ja, skurrilerweise, wenn Herr Stoschek ohne Kennzeichen gefahren wäre, wäre das eine reine Ordnungswidrigkeit gewesen, mit 60 Euro wäre dabei gewesen. Und so hat er ein Kennzeichen benutzt, was sogar halbwegs richtig war.
Würde das mal einer für mich übersetzen?
Es wird um ein 100.000-faches teurer, also eine ganz merkwürdige Konstellation.
Okay, das mit der Kaution habe ich schon erledigt, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Aber ich finde, wir sollten über den Fall reden.
Herr Stoschek ist ja kein Unbekannter. Also sowohl in Franken, wo Brose seinen Sitz hat, aber auch beim Ordnungsamt ist er schon aufgefallen, als er nämlich mit einem Amphibienfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Erlaubnis herumgefahren ist.
Er hat aber Saft in den Eiern.
Er braucht Saft in der Birne.
Mein Lieblingsfilm im Übrigen als Jurist und Rechtsphilosoph ist auch Larry Flynn.
Mr. Flint, wer sind Sie? Alan Isaacman. Ich bin Ihr Anwalt.
Da geht es eben auch um einen richtigen Trotzbrocken, den Herausgeber des Hustler-Magazins.
Warten Sie, wer hat Sie engagiert? Ihre Frau hat mich engagiert. Meine Frau? Ja. Haben Sie was mit ihr?
Und seine Meinungsfreiheit verteidigt und man findet Larry Flint den ganzen Film über extrem unsympathisch.
Ich mag Sie. Rufen Sie mal an, wenn Sie mit dem Jurastudium fertig sind.
Und deswegen finde ich das Ganze als Rechtsphilosoph auch so interessant, weil man natürlich hier als Mensch auch an seine Grenzen kommt.
Das ist ein Bild vom Weihnachtsmann. Was tut der Weihnachtsmann?
Er spricht mit Frau Weihnachtsmann und hält etwas in der Hand, was vermutlich
ein großer, irrigierter...
Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Es geht wieder um den Buchpreis 2015. Sechs Bücher sind im Gespräch.
Sind Sie denn spezialisiert auf Porno?
Sind Sie denn auch gespannt, wie Sie sich entscheiden? Oder steht für Sie schon jemand fest?
Der heißt Simon Finger.
Jetzt, Sie müssen es ja nicht sagen jetzt, um Gottes Willen. Also, nein, aber interessiert mich schon, ob Sie vielleicht einen Favoriten haben innerlich.
Ich habe Ihnen jetzt schon 1000 Mal gesagt, Sie dürfen sich von der KTU nicht einschüchtern lassen. Die machen sonst mit Ihnen, was Sie wollen. Da müssen Sie Eier zeigen.
Aha, Eier.
Ich habe eine Favoritin. Will ich auch nicht verraten.
Dann sind die Herren schon mal aus dem... Ja, gut.
Ja.
Ich weiß auch schon, ich kann mir vorstellen, wer.
Ich merke doch, dass da irgendwas nicht stimmt.
Frau Kamacek, Sie haben sich am Anfang ein bisschen verraten.
Ich habe das nur als unmittelbare Reaktion auf diese abwertende Äußerung gemacht. Wir haben auch wunderbare Mitbürger mit schwarzer Hautfarbe in Bayern und ich glaube, das werden die allermeisten Menschen in Bayern auch so sehen.
Also eine Musikshow würdest du gerne machen, warum?
Ja, weil ich selber alter Musiker bin und weil ich einfach glaube, dass Leute das auch mögen.
Funny.
Bei uns ist das alles ein bisschen schwierig. Und was ich dann so manchmal sehe, was dann als Musiksendung angeboten wird, das ist ja im Prinzip nichts. Also das ist ja, Gott, naja gut, da singt einer ein Lied nach und dann freuen sich alle und weinen dann auch noch vor sich hin. Darum geht's doch nicht.
Aber allgemein, Radio in Deutschland ist schon ziemlich, ja.
Ja, ich habe ja mal fürchterlich eins auf die Schnauze bekommen, weil ich mal in einem Interview gesagt habe, dass mich das alles fürchterlich ankotzt, was da ist und dass mich das nervt. Da hat dann das Alsterradio in Hamburg ein Lied über mich gemacht.
Mann, Hugo, wir sind echt traurig hier bei Alsterradio. Aber du hast den Streit angefangen.
Wie fürchterlich ich doch sei. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man ein Lied über mich macht, nur das war ein Scheißlied, also man hätte es auch gut machen können. Ich habe denen auch eine Mail geschickt, dass ich mal zu denen komme oder wir mal zusammen in Studien gehe und wir mal ein richtiges Lied über mich machen, was mich richtig beleidigt.
Ich freue mich über einen Anruf.
Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt und es ist wirklich so, dass man totgejingelt wird. Das dauert alles minutenlang, da wird das Wetter angejingelt, da wird der Verkehr angejingelt, irgendwann werden die Jingles auch noch angejingelt. Ich werde irgendwann wahnsinnig.
Und gesungen,
die werden alle gesungen. Also es ist wirklich fürchterlich und dann muss man sich alle 2 Minuten anhören, was jetzt kommt, auch nur als Jingle.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Schönes Schlusswort.
Ja, wenn ich nicht zu Hause bin, dann könnte der doch super meinen Abwasch machen oder schon mal die Wohnung saugen oder sowas.
Ich hätte es gewusst. Auf ihrer ewigen Sitzplatzsuche zwischen den Kultur- und Industriestühlen hat sich Lisa Meyer die Zeit und auf unserem Studiohocker Platz genommen.
Mir will es so vorkommen, als ob die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist.
YOLO!
Die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik ist so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden.
Mr. Lover, Lover, Lover.
Salut Lisa.
Salut Yannick.
Yo Digga.
Yo Digga Thibaut. Ein bisschen Gehirnschocken zu Beginn. Was assoziieren Sie mit den Städten London, Paris, Mailand und New York?
Naja, ist auch klar. Yannick fährt dahin in Urlaub.
Nee, ich weiß es. Thibaut hat keine Ahnung. Frau Meyer will wahrscheinlich auf die Modemetropolen hinaus, oder?
Ganz richtig, ja. Yannick. Der September stand wieder ganz im Zeichen der Fashion Weeks. Mit viel Blitzlichtgewitter, Küsschen rechts, Küsschen links und natürlich den neuesten Modetrends für die kommende Saison. Die Fashion Weeks finden nämlich zweimal im Jahr in den verschiedenen Modemetropolen statt. Und ja, vorher werden monatelang richtige Kunstwerke entworfen, Schnitte kreiert, Stoffe ausgesucht.
Ach, Gefühlsduselei, dieser ganze Quatsch. Ich weiß nicht, warum da so ein großes Tamtam drum gemacht wird. Ich gehe morgens einfach zum Kleiderschrank hin, hole eine Hose raus, auf der man möglichst die Flecken nicht so sehr sieht, ziehe ein Hemd an und eine Krawatte, die meistens farblich dazu passt. Das ist doch alles okay.
Nein. Wenn Sie Teufel trägt Prada gesehen hätten, Timo,
naja, habe ich nicht.
Wüssten Sie, dass Sie sowohl die Farbe Ihrer Krawatte als auch den Schnitt Ihres Hemdes von renommierten, von renommierten Designern entworfen werden und erdacht wurden und dass es dann bis zu den gewöhnlichen Kaufhäusern sickert, in denen Sie diese Krawatte und das Hemd auch schließlich kaufen können.
Jedes Halbjahr gibt es neue Modetrends. Einige Massenbekleidungsketten präsentieren sogar bis zu 12 verschiedene Kollektionen im Jahr. Deshalb rattern die Nähmaschinen ununterbrochen. Was gestern in war, ist heute schon wieder out. Und wir müssen los und anstatt einer Krawatte eine inzwischen wieder modern gewordene Fliege zu kaufen.
Und die muss dann auch noch die richtige Farbe haben.
Genau.
Aber das ist ja ein ziemlich alter Hut. Okay. Dass man dem neuesten Trend irgendwie nachjagen muss, wissen wir, war ja klar, dass sie das irgendwie kritisieren müssen.
Ja, aber
oder nicht?
Nee, ich habe auch schon noch immer wie immer ein Ass im maßgeschneiderten Ärmel.
Ach so.
Ja, denn die Modewelt macht sich inzwischen Gedanken zum Konsum, der darauf abzielt, die Industrie am Laufen zu halten. Diese sogenannte Fast Fashion bekommt Konkurrenz von der Slow Fashion.
Also Slow Fashion wie Slow Food?
Nee, ich weiß es, da laufen die Models besonders langsam.
Warten Sie mal ab. Genau wie beim Slow Food.
Ha, so, jetzt hatte ich recht.
Soll es darum gehen, nachhaltig, faire und eben entschleunigte Mode zu produzieren. Slow Fashion ist aus zwei Gründen langsam, nicht wegen den Models, sondern eben aus zwei anderen Gründen. Erstens ist sie ökologischer, sozialverträglicher und damit zeitintensiver produziert und zweitens soll sie eben länger tragbar sein. Slow Fashion legt besonders Wert auf beispielsweise recycelbare Materialien, zeitlose Schnitte und gute Qualität. Und die Designer der Slow Fashion betonen auch, dass die Kreativität eben dabei nicht verloren geht, sondern eben weiterhin bestehen bleibt. Slow Fashion soll also schicke, ökologische und konsumkritische Mode sein.
Ja, aber bei den Leuten, die bei H&M einkaufen, denen ist es doch vollkommen Latte.
Vollkommen Jacke wie Hose. Aber die bringen doch einfach nur was nach Hause, halten es dann in die Kamera und stellen es auf YouTube.
Na klar, ob Slow Fashion nur ein Buzzword bleibt oder ob sich tatsächlich durchsetzt, hängt natürlich auch von uns Käuferinnen und Käufern ab. Also ist ja ein bisschen auch wie bei den Bio-Lebensmitteln. Da stellt sich ja auch die Frage, ob wir Bio-Lebensmittel nur kaufen, um unser Gewissen zu beruhigen oder ob eben das Bio-Label nicht auch so einen allgemeinen Anstoß zum kritischen Hinterfragen vom Lebensmittelkonsum mit sich gebracht hat. Wenn Konsumentinnen und Konsumenten von Slow Fashion hören und anfangen, sich die Frage zu stellen, ob es eben tatsächlich 5 neue T-Shirts im Monat sein müssen, dann ist das doch schon irgendwie ein ganz guter Anfang, finde ich. Die dänische Modebloggerin Hella Lingard bringt Slow Fashion für mich auf den Punkt.
Hella, das bin ich. Also sie schreibt, nachhaltige Kleidungsstücke sind nicht nachhaltig, wenn sie nicht modisch sind. Also kaufe niemals, was dir nicht wirklich zu 100% gefällt, nur weil es nachhaltig ist. In erster Linie ist Nachhaltigkeit doch, wie man sich seine Garderobe aufbaut, nämlich Kleidungsstücke zu besitzen, die man liebt und die zu einem selbst und zu seinem Lebensstil passen.
Es gibt schon Anzeichen, dass die Slow Fashion durchaus in die bestehende Fast Fashion eingreift und ihren Platz auf dem Laufsteg der Eitelkeiten sucht. So gab es zum Beispiel jetzt bei der Berliner Fashion Week, die im Juli stattgefunden hat, einen Award, der explizit entschleunigte Mode ausgezeichnet hat. Außerdem fanden während der Fashion Week 2 große Messen zur Slow Fashion statt, bei denen die ausstellenden Modelabels zu 70% bestimmten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen mussten.
Okay, was mich jetzt interessiert, Lisa, von Yannick und mir, welche Krawatte ist jetzt langsamer? Und naja, okay, was mich noch viel mehr interessiert, Adorno, der hatte bestimmt langsame Krawatten an, oder?
Ja, gut, dass Sie den ansprechen. Denn als ich vom Trend Slow Fashion las, dachte ich, das wird meinem alten Freund Adorno doch bestimmt gefallen. Reflektierte Mode, die sich gegen schnellen kapitalistischen Konsum wehrt. Aber zu meiner großen Überraschung musste ich feststellen, dass Theodor Adorno ein echter Fan der Modewelt und der Haute Couture war.
Ja, dann fragen wir doch mal Ihren alten Freund. Trotz ihrer kommerziellen Manipulierbarkeit reicht Mode in die Kunstwerke tief hinein, schlachtet sie nicht nur aus. Erfindungen wie die Picasso'sche der Lichtmalerei sind wie Transpositionen der Experimente der Haute Couture. Kleider aus Stoffen lediglich mit Nadeln für einen Abend, um den Körper zu drapieren, anstatt sie im herkömmlichen Verstande zu schneidern. Er ist sehr begeistert.
Was Adorno an der Modewelt lobte, war nämlich gerade die Schnelllebigkeit und die Extravaganz der Branche. Eine Inspiration für den Rest der Kunstwelt. Modische Kreationen der Laufstege sind ausgefallen, in keinster Weise funktionell und zudem unfassbar teuer. Sie brechen mit allen Regeln des Verstandes und sind deshalb, so Adorno, wahre Kunst. In ihrer Vergänglichkeit und in ihrer Extravaganz. Ulf Porschert schreibt in der Taz:
Dass Adorno hier seine Emanzipation des Ästhetischen wiederfindet, unterstreicht, wie unabdingbar für sein Verständnis von Kunst die Aufgabe aller bürgerlich nachvollziehbaren Kriterien von Common Sense und Verhältnismäßigkeit der Mittel war.
Dabei vernachlässigt Adorno total, dass die Modeindustrie soziale Ungleichheiten repliziert und klaren kapitalistischen Marktmechanismen unterworfen ist. Ja, da hat die Haute Couture Adorno wohl ziemlich um den Finger gewickelt.
Adorno als Fashion-Victim, sowas.
Die flowigste Session zur slowigsten Fashion. Lisa Mayer, geben Sie auf sich acht. Oder, wie Karl Lagerfeld nie gesagt hat, bis nächste Sendung.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Sie gefallen mir ganz gut als dänische Modebloggerin, Tibor. Aber es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
Ins Archiv der über die Jahre gesammelten Detektor FM-Schätze.
Die Rubrik, in denen wir Ihnen immer vormachen, dass wir in eine Archivkammer hinabsteigen. Natürlich ist die im Keller. Ein verstaubtes Tonband, ich sag's nochmal, ein Tonband mühsam einfädeln und Ihnen vorspielen. Naja, wir belügen Sie. Detektor FM gibt es seit 2009, MP3-Dateien schon seit Anfang der 90er. Sie können sich vorstellen, wie unser Archiv aussieht. Wie dem auch sei, wir befinden uns voll digital im August 2010 und sind vom Rewind verweht.
Analog ist arschig. Alleine VHS-Bänder. Ich hab's doch immer irgendwie geschafft, dass die sich im Kassettenrekorder verheddern und ich 20 Minuten Film manuell wieder bügeln und wickeln musste, um eine aufgenommene Dallas-Folge fertig zu schauen. Analoge Abspielmedien ziehen höchstens noch Künstler an. Die legen dann mit Vinyl auf oder spielen in ihren Bars nur von Kassettendecks. Totally arty. So einer ist er bestimmt auch, der Dendemann, Diggity Dendemann. Vom Vintage verweht hat er sein 2010er-Album genannt. Und so rief ihn am 8.8.2010 die Detektormannschaft vom Tag an, um mit ihm in Liebe zum Analogen zu schwelgen.
Passend zum Titel, vom Vintage verweht, ist das Album auch ja voll mit Verweisen an diese vergangene Zeit, sag ich mal. In einem Song heißt es dann auch, du hättest eine Computerparanoia. War denn die analoge Welt in deinen Augen wirklich besser?
Total scheiße. Aber das ändert nichts daran, dass ich zu einer sehr ungünstigen Zeit geboren bin für genau dieses Problem. Weil bei mir ging es wirklich mit 13, 14 noch darum, Computer oder draußen. Also entweder...
Das war die Frage von Mutti damals.
Ja, entweder mit seine Zeit verbringen mit 100.000 Mal Floppy-Disks formatieren, um dann irgendwann irgendwie ein Spiel daddeln zu können.
28 Floppy-Disks.
Genau, oder halt weiter auf dem Skateboard rumjuckeln. Und irgendwie habe ich den Absprung nicht geschafft, weil ich mir mit 14 einen Amiga 500 gewünscht habe und ein Fahrrad gekriegt habe. Und dann habe ich mir tatsächlich meinen ersten eigenen Computer erst 2006 gekauft.
Aber?
Den liebe ich. Den über alles. So, der sieht aber auch so nicht mehr so aus, wie eigentlich ein Computer aussieht.
Ja, nach 4 Jahren ist er eigentlich auch laut Computer Fachwelt
ja
Zeit für einen neuen.
Das ist ja nicht mehr der.
In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro Igor Levit.
Und sprechen über Tagesstimmungen, über Partituren und über Zelda.
Ja, Sprachen muss man eigentlich sagen. Wir haben Igor Levit vor seinem Konzert in der Frankfurter Alten Oper getroffen. Naja, wie es auch sei. Vor dem Höhepunkt jedenfalls noch das Vorspiel. Vivace, Manon Troppo, der Auftakt der 30. Klaviersonate in E-Dur von Ludwig van Beethoven, Opus 109, interpretiert von Igor Levit. Handys aus.
Thank you.
Schauen Sie mal, Thibaut, ein Klavier. Stand auf der anderen Seite des Studios, staubig und länger nicht benutzt. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das gerne nochmal machen. Klavier lernen. Also, Sie kennen das ja, Sendungsvorbereitungen und Facebook-Nachrichten beantworten. Naja, auf YouTube gibt es auf jeden Fall ganz gute Tutorials, wie man das Klavierspielen lernen kann. Und das habe ich mir angeguckt, rechts in der Seitenleiste wurde mir dann ein Video von Igor Levit vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich geklickt. Das ist ein irrer Typ, dieser Levit. Was der am Klavier kann. Jahrhundertpianist nennen die den, habe ich gehört. Was immer das heißen mag, im 15. Jahr des 21. Jahrhunderts. Naja, nach diesem Mitschnitt jedenfalls, der mich so umgehauen hat, konnte ich nicht anders, Thibaut. Igor Levit, guten Tag.
Hallo.
Wie schön, dass Sie auf den Detektorwellen sind. Herr Levit, was würden Sie mir raten für den Anfang? Für Elise oder die fabelhafte Welt der Amelie?
Oh Gott, für Elise.
Für Elise?
Ja, wunderbares Stück. Wunderbares Stück. Aber die fabelhafte Welt der Amelie, wunderbares Stück. Beides.
Beides.
Ja. Aber was eignet sich besser für einen Einsteiger wie Yannick? Jetzt schaut er ihn an. Mustert ihn.
Ich stehe ja gerade total auf Ragtimes.
Okay.
Ich kann auch Ragtimes spielen oder Boogie Woogie oder was. Also einfach mal machen, hinsetzen und drauf los.
Ja,
improvisieren. Hirn aus, los geht's.
Ich komme eigentlich nur drauf, weil es ja die typischen beiden Stücke sind, die so an Abenden vorgeschlagen werden.
Ja, aber das sind so Stücke, dann werden die immer nur bis zur zweiten Seite gespielt und danach wird es schwer.
Ja.
Einfach, wie gesagt, ich würde mal sagen, hinsetzen und drauf losklimpern und gucken, wie es klingt. Erst einmal Klang genießen. Erst mal einfach gucken, was so ein Instrument kann und spricht es einen an. Nicht Stücke, nicht irgendwie Noten und nicht gleich Gefängnis. Einfach frei, drauf los.
Passiert es Ihnen dann auch mal, dass Sie irgendwie am Abend so irgendwie ein Stück spielen sollen, ganz unverhofft, und dann heißt es wieder, Herr Levit, spielen Sie doch mal?
Ja, klar passiert das mal, und ich werde da immer freier. Also das ist, das passiert, oder ich sitze mal zu Hause und muss eigentlich Bach üben und spiele dann den ganzen Tag nur Ragtimes.
Und was spielen Sie auf gar keinen Fall?
Ich spiele Chopin auf gar keinen Fall, obwohl ich ihn sehr, sehr liebe. Weil es einfach nicht klingt, wenn ich es spiele. Es klingt hohl, wenn ich da rangehe. Zumindest ist das mein Gefühl.
Woran liegt es? Wie muss man sein als Pianist, um Chopin spielen zu können?
Nicht wie ich. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so wundervolle Kollegen. Rafael Blechacz ist ganz sozusagen an vorderster Stelle zu nennen. Das ist so begnadet, was er macht mit Chopin und mit anderem. Und ich höre das und das ist pures Glück. Und dann setze ich mich hin und spiele dasselbe Stück und habe das Gefühl, es ist hohl wie eine Flasche leer. Und man muss auch nicht alles spielen. Und ich muss nicht alles spielen. Und das ist dann okay. Ich kann die Musik lieben und sie hören, aber ich kann sie nicht wirklich gut spielen.
Was Sie aber gut spielen können, ist zum Beispiel Rzeszowskis The People United Will Never Be Defeated.
Ja, hoffentlich.
Das haben Sie sich drauf geschaufelt. Ja, hoffentlich. 10 Jahre haben Sie dafür gebraucht.
Nein, ich habe nicht 10 Jahre dafür gebraucht, aber dieses Werk begleitet mich seit beinahe 10 Jahren.
Jetzt.
Und ich habe es gerade aufgenommen, und das Werk und der Komponist Frederik, mit dem ich mittlerweile sehr befreundet bin und der mir von essentiellster Bedeutung ist, auch persönlich, er begleitet mich seit 10 Jahren, ja.
Und jetzt können Sie spielen? Ist es jetzt Herrschaftswissen oder könnten Sie das nicht mehr auf einem YouTube-Tutorial auch mal zeigen? Ist das vermittelbar?
Das ist sowas von vermittelbar. Das werde ich auch mal zeigen. Das ist sozusagen gerade mein Plan. Muss nur Zeit finden. Das ist die direkteste, menschlichste Musik, die man sich vorstellen kann.
Sie sagen, das ist sowas von vermittelbar, ja. Aber alles, was ich über dieses Stück gelesen habe, ist, das ist quasi unspielbar, zumindest wenn man schnell spielt, so schnell, wie man es eigentlich spielen muss. Das sagen alle immer. Schaffen Sie das, einfach so ein unspielbares Stück zu spielen?
Darf man hier böse Worte sagen?
Natürlich.
So eine gequälte Scheiße, ganz ehrlich. Es tut mir leid, wenn ich das mal so sage, weil Frederik, fangen wir damit an. Frederik selbst ist ein grandioser Pianist. Er schreibt ein Stück für die Menschen. Er hat doch überhaupt kein Komponist schreibt ein Stück, das man nicht spielen kann. Das ist doch einfach Blödsinn. Punkt 1. Punkt 2. was soll das in einem Text über das Stück von Unspielbarkeit zu reden? Wen interessiert's? Ja? Es geht darum, dass da ein Werk ist, das eine enorme, enorme menschliche Haltung hat. Und es spricht auf direktestem Wege zum Zuhörer. Darum geht's. Und darüber kann man reden. Und nicht darüber, dass irgendwer in der Theorie, der wahrscheinlich selber keine C-Dur-Tonleiter spielen kann, vom Hören her sagt, ja, das ist unspielbar. Was soll das? Das hilft niemandem, ich bin dagegen.
Aber in diesen Texten, in diesen Artikeln, über die wir jetzt sprechen, wird ja gesagt, okay, das ist ein unspielbares Stück, aber der Levit, der schafft es, der spielt es. Erstens, und es gibt auch dieses Wort Jahrhundertpianist, was immer wieder fällt.
Also ich bin nicht der Einzige, der People United spielt. Ja? Also es gibt einige Aufnahmen, Frederik selbst spielt das grandios, er ist 77. Also, es gibt Pianisten, die das spielen. Ich finde das so wahnsinnig langweilig, das irgendwie kriege ich schlechte Laune.
Das wollen wir nicht.
Ist schon zu spät. Okay. Nein, ich habe keine wirkliche schlechte Laune.
Vielleicht machen wir einfach weiter mit dem Interview. Vielleicht ganz kurz für den Hintergrund. Sie sind 1987 in Nischni Novgorod geboren. Ja. Ihre Mutter hat Ihnen in frühen Jahren das Klavierspielen nähergebracht. Mit 4 spielten Sie Ihre ersten Konzerte in Russland. Sie kamen mit 8 nach Hannover, sind Fan des örtlichen Fußballvereins.
Ja, selbstverständlich.
Der Stand heute Morgen auf dem Relegationsplatz der ersten Bundesliga steht. Das soll uns jetzt nicht interessieren. Obwohl, vielleicht doch. Was glauben Sie, würde passieren, wenn Sie die Zuschauer, die Zuhörer in Ihrem Konzertsaal mit den Fans von Hannover 96 für einen Auftritt tauschen würden?
Es wäre wahrscheinlich seelenstill und sehr schön.
Im Konzertsaal, oder?
Ja, klar.
Achso, Sie meinen, ist es nicht so, dass die dann einfach weiter jubeln würden, Zwischenapplaus?
Sollen sie doch, ist doch wunderbar. Ich glaube, es wäre toll.
Worauf ich hinaus will, ist, beim Fußballspielen hat man ja so eine Art kollektive Rezeption. Beim Klavierkonzert, so kommt es mir zumindest vor, Sie können mich gerne korrigieren, es ist eher individuell. Man hört eben dem Pianisten zu, träumt vielleicht vor sich hin, lässt irgendwelche Assoziationen im Kopf entstehen. Wie empfinden Sie das persönlich? Ist es so, dass die Zuschauer als Individuum in Ihr Konzert kommen, oder ist es doch ein Kollektiv, was Ihnen dazuhört?
Also die Frage war ja, wie ich das ganz persönlich empfinde. Für mich persönlich ist das Ziel und ist sozusagen die das Konzert etwas ganz, ganz anderes. Ich will das mal versuchen zu erläutern. Eine Seite der Medaille. Ich gehe raus auf die Bühne mit einem Programm, an das ich glaube, mit einem Stück, an das zu mir spricht, das ich glaubwürdig versuche zu vermitteln. Dazu gehört der Notentext, dazu gehört die Arbeit an dem Werk, aber dazu gehört in allererster Linie ich als Person, mein Ich. Ich bin an dem Tag so und so aufgewacht, habe mit den und den Menschen gesprochen, dieses und jenes gelesen, über dieses und jenes nachgedacht. Insofern, ich komme mit einer bestimmten Emotion dahin. Zweite Seite. Jetzt kommt ein Publikum in den Saal. Menschen sitzen nebeneinander, die in den meisten Fällen oder in vielen, häufig kennen die sich gar nicht, aber sitzen nebeneinander, sind still, die haben auch ihren Tag erlebt. Sie sind auch so aufgestanden und so weiter und so fort. Die haben auch ihre Emotionen. Ich teile meine Emotionen mit durch das Musikmachen. Die Menschen teilen ihre Emotionen durch das Zuhören. Das ist ein enorm intimer Vorgang. Und es ist dieses Miteinander. Und ich glaube, es ist dieses Miteinander. Ich glaube, und das muss man kommunizieren. Das ist das Entscheidende. Und nicht, dass ich zum wiederholten Mal erzähle, also in den Goldberg-Variationen wird der Bass variiert. Das ist eine essentielle, es ist eine wichtige, mehr als wichtige Information. Also es ist eine Information. Aber das, was da in dem Moment passiert, ist gegenwärtig. Und das ist ein kollektiver, selbstverständlich ein kollektiver Austausch. So möchte ich mir das ideale Konzert vorstellen.
Beeinflusst Sie denn, wer Ihnen zuhört? Ja. Also ist es ein Unterschied zum Beispiel, wenn Sie auf den Sommerkonzerten der BBC spielen
Selbstverständlich.
Im Gegensatz zu, wenn sie ihrer Mutter zum Beispiel vorstellen.
Selbstverständlich. Na klar.
Warum ist das was anderes? Wie merken Sie, dass diese ganz kleinen Geschichten, Sie haben gesagt, die Leute haben was erlebt an dem Tag und das trifft auf Sie ein. Wie spüren Sie das? Weil im Fußballstadion, weil wir darüber gesprochen haben, da hört man den Jubel, die Fans kommunizieren miteinander, sprechen miteinander, da ist aber alles ruhig im Konzertsaal.
Naja, es ist nicht alles ruhig, weil etwas klingt. Nicht wahr? Es klingt ja diese Musik. Und das ist keine, das ist, ich erfinde gerade nicht das Narrat neu. Jeder hört etwas anderes. Und dabei sollte man es auch, das sollte man auch respektieren. Und man sollte nicht allen sagen, was sie zu hören haben. Also, so, und ich möchte einfach daran glauben, dass es darum geht und nicht um die Einseitigkeit. Ich möchte es einfach glauben.
Mhm. Ich habe diese Videos gesehen auf YouTube von Ihnen, wie Sie vor dem Konzert sich konzentrieren, in sich gehen, die Finger zucken, die Stirn vielleicht auch manchmal ein bisschen runzelig. Vergleichbar für mich mit den Sportlern, wie Turmspringern, die vor dem Wettkampf nochmal die genauen Bewegungen in ihrem inneren Auge durchführen. Bobfahrer gehen nochmal die Strecke durch. Ist Pianospielen, ist Klavierspielen auch eine Art Wettkampf, sportlicher Art?
Es ist eine körperliche, es ist körperlich sehr, sehr anstrengend, ja. Das sollte man auch nicht irgendwie unterschätzen.
Was denken Sie so in den Momenten davor?
Keine Ahnung.
Das, was Yannick sagt mit dem Gesichtsausdruck und dem vorher mal durchspielen, wie bei den Sportlern, erinnert mich
daran. Nein, das mache ich gar nicht.
Sie spielen es vorher nicht durch?
Nein.
Okay, aber ich habe gelesen, dass Sie zumindest, bevor Sie zum ersten Mal ein Stück spielen, jetzt nicht unmittelbar vor der Aufführung, dass Sie sich erstmal mit der Partitur hinsetzen und erstmal die Logik hinter dem Stück knacken. Ja. Wie gehen Sie an so ein Stück, das Sie noch nie gehört haben, ran?
Ich lese den Text.
Und wie geht man da vor, um da so eine Logik?
Also ich habe, es ist die Erfahrung, ich habe jetzt irgendwie ein paar Klavierstücke gespielt in meinem Leben und ich sehe einen Text und ich kann mir schon vorstellen, wie es klingt.
Ist das ein Unterschied, ob das dann aus dem Klavier rauskommt oder in Ihrem Kopf? Ist das für Sie eigentlich völlig das identisch?
Nein, also die Unterschiede sind dann gering, aber es interessiert mich einfach, was da steht. Was da steht in diesem Text, wie das ausschaut, welche Bezüge und was kommt wieder, wie geht ein Komponist mit dieser Materie um. Das interessiert mich wie ein Buch lesen. Das mache ich sehr, sehr gerne.
Ich bin beim Lesen eines FAZ-Artikels, das ist der Artikel, in dem zum ersten Mal Jahrhundertpianist steht, über eine andere Stelle gestolpert. Darin schreibt die Autorin, dass große Pianisten dadurch ausgezeichnet werden, dass sie die Stücke, die sie spielen, aufklappen können, wie man ein Buch aufklappt und darin liest, und dass sie uns deren Geschichte erzählen, als wäre sie gerade eben neu passiert. Wie machen Sie das, damit Sie die Geschichte des Stücks neu erzählen, lebendig?
Ich habe vorhin gesagt, dass an jedem Tag, und das ist einfach das Normalste von Welt, unser Alltag ist an jedem Tag ein anderer. Und somit erzähle ich beim Konzert, möchte ich, das, was ich versuche zu erzählen, ist immer etwas anderes. Ist immer irgendwie anders. Und nicht das eine rezitieren über die eine Art und Weise, wie das Publikum dieses Stück zu hören hat. So. Und damit, das ist jetzt sehr irgendwie sehr abstrakt und natürlich nicht greifbar. Aber nochmal, ich möchte einfach daran glauben, dass es darum geht. Und sonst wäre es nicht mein Beruf.
Sprechen Sie hinterher manchmal mit dem Publikum, was Sie für eine Geschichte bei Ihnen angekommen ist? Was bei den einzelnen Leuten angekommen ist?
Es kommen ja einige, natürlich. Also das muss ich ja geben. Es gibt auch Konzerte, da kann ich hinterher mit niemandem mehr sprechen. Das gibt's auch.
War das ein gutes oder ein schlechtes Konzert?
Das kann ich nicht sagen. Das ist immer anders. Aber ich bin dann halt leer. Das geht dann nicht mehr.
Vielleicht noch eins zum Gesicht, wenn Sie dann eben spielen und man sieht es sehr gut in den Aufnahmen, konzentrieren Sie sich sehr stark. Man sieht fast, wie Ihr Gesicht eigentlich diese Empfindung widerspiegelt. Haben Sie das auch schon mal bemerkt und nehmen Sie das eigentlich für den perfekten Klang in Kauf? Das ist sozusagen...
Das ist mir völlig egal.
Das Wichtige ist der Klang.
Das Wichtige ist, Das Wichtige ist, was da passiert. Das Wichtige ist Austausch, Kommunikation, das Erzählen, das ist das Wichtige.
Igor Levit, Sie haben mit Beethovens Sonaten angefangen und die Feuilletons aufgemischt, wie wir gerade gehört haben. Die Sonaten gelten als besonders schwer. Manche beschmücken sie eben mit diesen schönen Komplimenten. Sie haben Preise gewonnen, sie haben Stipendien gewonnen, sie sind bei Sony unter Vertrag. Man könnte so sagen, läuft bei ihnen. Und dann kam aber der 14. September 2015.
Ein kleines Grinsen auf dem Gesicht.
Was ist am 14. September? Oh nein, so ein Dreck, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich habe einen Rohrbruch in der Küche. Ja, oh, danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Ach du große Leute, ich werde ja, es ist alles öffentlich. Ja, ich habe ich hatte knöcheltief Wasser in der Küche. Ein Mist ist das.
Sie haben drei Flügel und zwei Klaviere. Manche fragen schon, wo haben sie diesen ganzen Platz? Meine persönliche Frage jetzt wäre, wie es Zelda geht.
Der geht's gut. Die steht aber nicht, die steht dann wo ganz, ganz anders. Also nein, es ist wirklich nur die Küche. Und ich habe das gar nicht gesehen, bin so im Halbschlaf in die Küche, wollte mir irgendwie ein kleines Frühstück machen und gehe dann zum Schrank und stehe wirklich so knöcheltief in diesem Wasser und habe eine Panik bekommen, habe angefangen zu fluchen, aber wirklich, die Wände wackeln. Und habe dann mein Badehandtuch auf dieses Wasser geworfen, ich Idiot, und das hat natürlich nichts gebracht.
Und ein Badehandtuch wahrscheinlich gegen Liter von Wasser?
Ja, macht euch ruhig lustig. Ich will euch sehen, wie das dann passiert. So, und dann habe ich irgendwie stundenlang dieses Wasser da weggemacht. Das war echt nicht komisch. Also, ja, mittlerweile ist es komisch, aber jetzt ist meine Waschmaschine kaputt und mein Schrank ist kaputt und die Küche sieht aus wie, ja. Ja. Soll man machen.
Zum Abreagieren hilft Fluchen bei Ihnen am besten?
Keine Ahnung, ich fluche dann einfach drauf los. Also auf Deutsch kann man ja so schlecht fluchen.
Fluchen Sie dann auf Russisch?
Auf Englisch.
Oder auf Englisch.
Ja, und auf Deutsch, was alles. Irgendwie. Da geht es dann wild mit mir durcheinander.
Ja. Ja, eine schöne private Geschichte, die man auch bei Ihnen auf dem Twitter-Konto eben nachlesen kann. Vielleicht noch zur Ergänzung, Zelda ist natürlich Ihr...
Mein Flügel, ja.
Ja, Ihr Flügel, den Sie so gern haben.
Wobei sie gerade einen anderen Namen bekommt.
Sie bekommt einen anderen Namen?
Ja, ich glaube, sie bekommt gerade einen anderen Namen.
Gut.
Woran liegt es? Ist der Name charakterabhängig?
Ich glaube, ist charakterabhängig und ich glaube, sie ist dann doch anders. Mal gucken.
Okay, steht noch nicht fest. Haben alle Klaviere und Flügel Namen?
Nein, aber sie hat einen.
Vielleicht noch eine private Sache, die ich mich gefragt habe. Man sieht sie immer sehr gut gekleidet in den Videos. Sag mal, auch ein Faible für Hut ist bei Ihnen vorhanden. Sie tragen meistens schicke Schuhe. Heute Abend vielleicht dann auch wieder. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, ob Sie vielleicht auch mal im Jogginganzug zu Hause am Klavier sitzen.
Klar.
Ja?
Natürlich.
Verändert es den Klang?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein. Natürlich.
Spielen Sie auch mal Popmusik?
Ja, klar. Ich höre sie auch. Also aber die Popmusik, die ich am liebsten höre, kann ich nicht spielen. Also,
das kann ich Ihnen einfach nicht abnehmen.
Nein, das geht einfach nicht. Was soll ich spielen? Ich höre gerade am liebsten How to Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar. Was soll ich da spielen?
Ja. Kennen Sie Macklemore?
Nein.
Okay.
Soll ich?
Der lief vorhin in der Sendung, aber es ist nicht so wichtig.
Leider nein, aber ich höre gerne guten Hip-Hop und den kann ich leider nicht spielen.
Kennen Sie denn Piotr Andrzejewski?
Ja.
Ja. Ich spreche den Namen an, weil Andrzejewski...
Er versucht, den Namen auszusprechen, sagen wir es so.
Weil er die Diabelli-Variation, die sie jetzt im Oktober veröffentlichen werden, bereits gespielt hat auf Arte. Haben Sie seine Aufnahmen gesehen?
Ja.
Und hat das etwas mit Ihnen gemacht? Vergleicht man sich da?
Ich habe diese Aufnahme, die ich sehr wunderbar finde, vor zu langer Zeit gehört, als dass ich mich jetzt genau daran erinnern könnte. Viel zu lange her. Da war ich noch im Studium.
Aber es ist auch okay, vor einer eigenen Aufnahme einen anderen zu hören, der das spielt.
Bin ja kein Turmfisch. Also das ist, ich höre das ja, also das ist natürlich. Mhm.
Die Zeit ist eigentlich schon fast rum. Ich hätte noch so eine kleine Quizfrage an Sie eigentlich, weil ich ja Klavier spielen möchte. Dann habe ich mir auch schon eine Partitur rausgesucht. Aha. Sie werden sie wahrscheinlich kennen. Ich habe jetzt den Namen nicht drauf geguckt, aber vielleicht schauen Sie sich kurz an. Also, Sie müssen sie eigentlich kennen.
Nein. Moment. Ach, der kommt mir noch mit Nintendo-Spielen hier. Ja, das ist Zelda.
Das ist Zelda.
Ja, das ist auf dem Feld.
Wunderbar.
Ja, auf dem Feld. Ja, sehr schön.
Sie sind wirklich ein Wunderkind.
Ich habe das gerne gespielt früher.
Ja.
Aber jetzt nicht mehr?
Ja, früher auf der Nintendo 64 habe ich das gespielt. Ich glaube, es gibt es.
Achso, nicht am Klavier. Ich dachte.
Nein, ich habe das Spiel gerne gespielt. Ja.
Igor Levit, Ihre neuen CDs sind mit den Goldberg-Variationen von Bach, den Diabelli-Variationen von Beethoven und Rzeszowski, The People United Will Never Be Defeated, ein Stück, was Sie auch heute Abend spielen werden, erscheint am 9. Oktober. Herzlichen Dank für das Gespräch. Geben Sie auf sich acht und tschüss.
Ich gebe mir Mühe. Danke.
Das Präludium der ersten Partita in B-Dur von Johannes Sebastian de Bach. Zugehörgebracht, na klar, von Igor Levit.
Dem Jahrhundertpianisten.
Ganz genau. Vielleicht das noch. Igor Levit tourt das gesamte nächste Jahr mit seinen Konzerten durch Deutschland. Durch Berlin, durch Düsseldorf, München, durch Dresden.
Was jetzt, Janik?
Ja, Thibaut, es ist allerhöchste Zeit.
Für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte. Ja, jetzt habe ich geschlafen. Thibaut?
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan spitzelnde Künstler. Hasch.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Auf nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Ja. Irgendwie scheinen inzwischen alle die DDR zu mögen. Ampelmännchen und Spreewaldgurken, Trabis und natürlich die Partei. Das alles ist mittlerweile zu kitschigen Nostalgieartikeln zusammengeschnurrt. Dabei hat die DDR mehr hervorgebracht als nur Souvenirshop-Regalfüller. Coole Underground-Bands wie Schleimkeim zum Beispiel. Ohne die DDR war auch Schleimkeim nichts Rechtes mehr, auch wenn sie nach der Wende erst anfangen konnten, Platten zu produzieren und auf wirklich jedem Deutschpunk-Sampler zu erscheinen. Vorher, im deutschen Mutterland der Werktätigen nämlich, war die Plattenproduktion nicht ganz so einfach. Nur eine einzige Platte brachten sie da heraus, zusammen mit der Band Zwitschermaschine. DDR von unten hieß die. Die CD wurde von Sascha Andersson als treibender Kraft in die Wege geleitet. Und da sind wir beim heutigen Kern der Geschichte angelangt. Andersson ist nämlich interessanter als alle Ampelmännchen und Gürkchen zusammen. Er war eine der schillernden Figuren des ostdeutschen Undergrounds, der ostdeutschen literarischen und musikalischen Avantgarde. Als freier Schriftsteller lebte er in Berlin, veröffentlichte Underground-Publikationen, schrieb Rocksongs und schrabbelte diese in verschiedenen Bands herunter. Doch mit der Wiedervereinigung verlor er sein zweites Standbein, seinen Seitensprung, seine Stasi, den blinden Fleck der Ostalgiker. In keinem der Berliner Ostalgieläden gibt es kleine Stasi-Buttons oder T-Shirts mit dem Aufdruck IM, inoffizieller Mitarbeiter. Doch das war Andersson und war dabei beileibe nicht der Einzige. Paul Grazik, der eine gute Generation vor Andersson schon zur ostdeutschen Schriftstellerszene gehörte, wäre hier noch zu nennen. Die Erklärungsversuche im Nachhinein lesen sich dann alle ähnlich. Ich weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. Ich war eben schwach und so weiter und so fort. Man kennt das ja. Beide spitzelten über Jahre hinweg die halbe Szene aus. Beide mussten sich nach der Wende Vorwürfe anhören. Dabei kann man so eine Tätigkeit auch versöhnlich interpretieren. Kratzig spitzelte den Kollegen Heiner Müller aus und setzte sich in seinem Bericht dann für diesen ein. Und auch von Andersson wird gesagt, dass seine Berichte dem einen oder anderen wohl eher genutzt haben, da sie ihn als harmlos verkauften. Und so bleibt die Hoffnung, dass in der bundesrepublikanischen Familie eines Tages gilt, was der ausgespitzelte Schauspieler Manfred Krug über seinen Ausspitzler, den Bildhauer Manfred Zalo, einst sagte. Ich habe diesen Stasi-Spitzel von Herzen gern.
Merci, Manuel. So, das war's für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Kompliment an die heutige Mannschaft. Shoutout an unseren Zungenverbrecher Moritz Hartmann.
Küsschen links, Küsschen rechts.
Und Brudi Bow hat noch, um diese furchtbaren Metaphern zu beenden, noch eine Ansage.
Die gesamte Sendung gibt es zum Nachhören wie immer auf detektor.fm.
Liked uns auf Facebook. Geben Sie, liebe Detektor-Hörers, auf sich Acht. Friede und Brüderlichkeit. Wir sind im Oktober zurück. Versprochen. Und wie immer gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.